Zart und bitter. Zart und bitter. Zart und bitter. Zart und bitter. Zart und bitter.
Servus, Michael.
Hallo, Stefan.
Ich find's gut, dass du nicht aufgedreht bist.
Ja.
Ja, weil ich bin ja mal so ein bisschen.
Ich bin gesetzt. Ich sitze auch.
Okay.
Ich fühle mich gesetzt.
Du siehst cool, entspannt aus, gefällt mir.
Ja.
Geil.
Wir wollten uns nochmal spontan zu einer Sendung zusammentreffen, weil die Sendung Crime Stories, die kam so gut an und die Resonanz war überwältigend.
Unglaublich. Ich glaube, wir haben 3 Likes bekommen.
Ja. Und das hat uns ermutigt, das neu aufzulegen.
Also, Crime. Die zweite Staffel.
Ja, ey, geil.
Crime.
Die zweite Staffel. Und das liegt ja auch ein bisschen daran, du hast ja beim letzten Mal auch angeteasert, dass du gesagt hast, es gibt Mord ohne Leiche.
Genau.
Du recherchierst und ich habe dann auch recherchiert.
Hochbrisant, hochinteressant. Es geht heute in unserem Podcast um einen Fall, den ich selbst erlebt habe.
Wo du selber der...
Das kann man ruhig sagen. Ja, ja.
Oh, okay.
Ist okay, kann man ruhig sagen. Da war ich selbst involviert als Reporter.
Achso, ich dachte als Täter.
Nein, dann würden wir jetzt den Podcast aus dem Knast, aus der JVA Rheinbach machen. Nein, ich war Reporter, habe alles live miterlebt, habe die Täter vor meinen Augen gehabt, die Betroffenen, die Opfer. Es geht um brutalen Mord. Dazu kommen wir gleich. Kommen wir zu deinem Crime-Fall, den du nicht selbst erlebt hast.
Nein, da war ich noch zu klein.
Aber du kennst die Story, du hast stark und hart recherchiert.
Ja.
Knallhart.
Zum Thema.
An der Stelle ganz kurz.
Ja.
Zart, bitter, kompakt.
Jetzt geht's los.
Ach so, ja, stimmt. Das wird verdichtet, weil wir fokussieren uns
genau.
jetzt.
Genau, wenn wir jetzt den ganzen Fall aufrollen, dann würden wir hier 5 Stunden reden. Wir bringen nur die härtesten, besten Fakten, die man wissen muss und die interessantesten Geschichten bei dem Fall.
Uwe Barschel, der Fall Barschel, die Akte Barschel. Wir machen
Akte
es nochmal auf.
Barschel, wir machen die Akte, wir schlagen die Akte nochmal auf.
Ja. Für uns war die
ich
Akte
kann schon
nicht
mehr halten, wenn ich sowas höre, das ist so übertrieben. Das ist einfach so drau. Das ist Express mal 3.
Die Zeitung Express oder was?
RTL Super Plus.
Super Ilu. Weißt du, welche Zeitung damals Uwe Barschel in der Badewanne tot auf dem Titel gedruckt hat? Welches Magazin war das?
Spiegel.
Nein. Stern.
Echt?
Die Sternreporter waren im Hotelzimmer und haben...
Aber das war doch eine Spiegelaffäre, oder?
Nein, nein, nein. Das hat mit der Spiegelaffäre...
Erzähl mal ganz kurz für die Hörer. Worum geht's überhaupt?
Worum geht's? Es geht um einen Hoppla, hört man mich noch? Ja, ne? Mhm. Es geht um einen Polit-Thriller. 1987 hat das Ganze seinen Lauf genommen und man musste auch ein bisschen so die Hintergründe kennen. Uwe Barschel war damaliger amtierender Ministerpräsident und hat sich im Wahlkampf befunden. Uwe Barschel, Ministerpräsident von Schleswig-Holstein.
Ja.
Eigentlich ziemlich unbedeutend.
Politiker.
Genau, Ministerpräsident.
Okay.
Also ich sag mal, einer der führenden Politiker Deutschlands.
Ja.
Aber Ministerpräsident.
Das wär jetzt so, als würde plötzlich der Fall Seehofer.
Ja, Seehofer ist ja jetzt Innenminister und Bayern ist auch gewichtiger als... Ne, Schleswig-Holstein ist schon ein sehr bedeutungsloses Bundesland eigentlich im Vergleich.
Okay, dann das wäre das so, als würde jetzt Armin Laschet in der Badewanne liegen, tot.
Ja,
und
fast.
Und das wäre schon krass.
Ja, aber es geht jetzt gar nicht um den Tod in der Badewanne. Man muss erstmal, um diese politische Tragweite auch zu verstehen, muss man einen Schritt zurückgucken. Wir haben 1987, der ist amtierender Ministerpräsident und befindet sich voll im Wahlkampf. Ne? Der ist relativ jung noch. Dr. Barschel, 2 Doktortitel der Typ, Philosophie und Jurist ist er auch noch.
Ja. Also Stock im Arsch, Spaßbremse.
Ja, und
ich meine, ganz ehrlich, wer so
ja, ist schon,
verbissen,
ist schon hart.
So viel,
ne?
So viel.
Und ich glaube, 1981, irgendwie mit 36, war er dann schon Finanzminister von, also 31 weiß ich nicht, aber er war verdammt jung noch, war Finanzminister von Schleswig-Holstein.
Ja.
Karriere gemacht, aber relativ unbeliebt, relativ hölzern. Und er wurde dann zum Ministerpräsidenten gewählt und es ging dann um seine Wiederwahl. Und wir haben das Jahr 1987 und er hat einen Medienreferenten, der hieß Pfeiffer, den hat er eingestellt, der für ihn auch so den Wahlkampf organisieren soll. Und sein Gegenkandidat von der SPD war damals Björn Engholm.
Ja.
Und Björn Engholm war aufstrebender SPD-Politiker, auch relativ jung, relativ gut aussehend, charismatischer Typ, und der war telegener, der wirkte besser, ja, und konnte besser mit der Presse und so weiter.
Und mit Frauen.
Und
das war so ein Charming Boy, der ein bisschen mehr so...
Er kam halt viel besser an.
Ja.
Und Uwe Barschel hatte riesigen politischen Druck, und er wollte ihn wohl diskreditieren.
Ja.
Den SPD-Ministerpräsident-Kandidat für die Wahl diskreditieren,
ja,
und seinen Medienreferent Pfeiffer.
Kandidaten.
Ja, ja, genau. Und der Pfeiffer, der Medienreferent, der hat quasi recherchiert, und Uwe Barschel wusste das auch, und die haben halt versucht, Sachen zu lancieren, wie zum Beispiel eine anonyme Anzeige, dass er Steuer hinterzogen hätte.
Ja.
Dann irgendwie wollten die streuen, dass er homosexuell ist oder sogar AIDS hat oder irgendwelche Affären.
Damals noch ein Skandal.
Ja, das wäre der politische Tod
Supergau
gewesen. Ja, ja.
Heutzutage scheißegal.
Ja,
ja.
Und es wurde auf jeden Fall versucht, ihn dazu irgendwas anzudichten. Und dieser Pfeiffer, der hat das dann quasi halt gesteuert mit dem Wissen von Uwe Barschel.
Ja.
Und
wie landet man jetzt aus der Nummer tot in der Badewanne?
Ja, erstmal war es so, dass es rauskam, dass Reporter recherchiert haben, so von wegen hier, der hat den quasi abgehört und mit Privatdetektiv beschatten lassen, und die wollen dem was anhängen,
ja,
um den im Wahlkampf zu diskreditieren.
Ja.
Und Uwe Barschel sitzt dann in der Pressekonferenz und sagt, ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, dass die Anschuldigungen, die gegen mich erhoben sind, haltlos sind. Ich wiederhole mein Ehrenwort. Und wenn man sich das anguckt und wenn man sich auch so ein bisschen mit Körpersprache, ja, auskennt, er sagt das dann, er gibt sein Ehrenwort, und nachdem er das dann so sagt, bricht er so richtig, sackt er so richtig in sich zusammen. So, nimmt den Kopf quasi in die Hände und schüttelt auch so ein bisschen den Kopf. Ne? Und diese Körpersprache zeigt,
hat alles verraten,
mein Lügenmodell bricht, ja, zusammen. Ne? Er wusste
also damals
quasi
haben
Bescheid.
Die Leute schon geahnt, das ist, ja, nicht koscher, ja, was der, ja, bringt.
Und ein paar Tage später Rücktritt, weil das war nicht mehr,
ja,
zu halten. Das wurde dann von der Presse auch als Waterkant-Affäre. Das ist ja die Waterkant, ja, wie, und Watergate Hotel, ne? Weil letztendlich er den auch abgehört und so weiter und so fort. Und zurückgetreten als Ministerpräsident und erstmal nach Gran Canaria in Urlaub abgehauen.
Ja.
Und wollte mit der Presse nichts zu tun haben. Und Stern hinterher und so weiter, alle hinterher, und wollten dann von ihm Statements haben. Was ist da passiert? Wie sind Sie zurückgetreten? Was machen Sie als nächstes? Wie geht das weiter mit der Wahl? Und er war halt auch so politisch stark unter Druck. Der hat auch, hat immer so Travor, heißt das Travor? Ich hab's mir aufgeschrieben.
Ach, das, ja? die, das
Tavor.
Hab ich, genau, Tavor, ja, das, ja, habe ich mal von gehört. Das ist so ein Beruhigungsmittel.
Das ist ein Beruhigungsmittel.
Stopp, das ist ein Angsthemmer.
Ja. Antidepressiva.
Ja, ja, habe ich mal von gehört, weil das kenne ich so ein bisschen, weil ich kenne das von bestimmten Leuten, die manchmal so vor Leuten Angst haben, ja, zu reden.
Ja.
Kennst du das Gefühl, wenn du so...
Das kennt man doch selber, wenn man sich auf der Arbeit vor 5 Leuten mal vorstellen muss,
genau,
oder
genau,
so, dass,
genau,
man schon leicht Angst hat. Und wenn man dann,
diese Runden, ne? Wo, ja, dann immer jeder so sagt, so, okay, ich bin der so und so und ich mach das und das. Und dann geht so langsam die Runde immer weiter und man sitzt schon da an seinem Platz und denkt so, ja, jetzt gleich muss ich was sagen und ich kenne die alle nicht, ich bin, ja, schon total aufgeregt. Ja. Und schwitzt und hat Angst, und so ein Tavor nimmt die Angst, da ist man total locker. Ne?
Und der war als Ministerpräsident hier, Gremium da, Ausschuss hier, dann irgendwie von allen möglichen Seiten. Das ist ja ein krasser Job, ne? Und wenn du dem vielleicht auch nicht gewachsen bist oder du willst es besser machen oder vielleicht, oder hast du mega viel Schiss, dass da der Herausforderer beliebter ist, besser ist, du verlierst die Wahl.
Naja.
Das muss für den alles wohl ein Schreckensszenario gewesen sein. Also hat er diese Beruhigungsmittel genommen, ohne Ende wohl. Und
die übrigens voll abhängig machen.
Ja, ja, ich glaube schon. Ja.
Ja, also heutzutage würden die Ärzte total, ja, restriktiv damit umgehen, ja, weil das macht super abhängig. Ja.
Jedenfalls nach diesem Rücktritt.
Wie kommen wir jetzt?
Pass auf. Nach diesem Rücktritt ist er dann erstmal nach Gran Canaria abgehauen, und seine Frau hat dann halt auch irgendwie gesagt, ja, der hat dann mit Leuten noch telefoniert und er wollte sich dann halt irgendwie noch mit anderen Leuten treffen, die Beweise dafür vorlegen können, dass er davon nicht so viel gewusst hat, dass das alles von diesem Pfeiffer so inszeniert wurde, ja, und so weiter. Und ein paar Jahre später, ich springe mal ganz kurz, ich komme mal gleich wieder zurück, ja, ich springe mal in das Jahr 1993, 6 Jahre ist das dann her, dieser Skandal, Björn Engholm ist mittlerweile auch Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, weil er hat die Wahl gewonnen, deutlich, und er wollte auch dann wiedergewählt werden. Der ist auch zurückgetreten, weil er den Untersuchungsausschuss mehrmals angelogen hat. Weil es gab dazu einen Untersuchungsausschuss und dieser Pfeiffer, der Medienreferent, der hat der SPD-Spitze und dem dann neuen Ministerpräsidenten längst gesagt, hier, der Barsche, der hat dich ausspionieren lassen, ich sollte das alles machen.
Okay.
Ich will 20.000 Mark haben, sonst erzähle ich das, dass ich das auch euch gesagt habe, dass ihr die ganze Zeit Bescheid wusstet. Der Björn Engholm saß mit dem Barschel im TV-Duell und der wusste schon, dein Medienreferent lässt bald die Bombe platzen, dass du mich ausspioniert hast und ich weiß Bescheid. Und er hat im Untersuchungsausschuss gesagt, ich wusste es nicht. Ich wusste es nicht, dass ich abgehört wurde und sie wussten es die ganze Zeit.
Also jeder wusste von einem anderen.
Ja, und er hat ihn quasi ins offene Messer rennen lassen. Ne?
Der
hat gesagt,
und jetzt die Badewanne. Wir müssen stringenter.
Wir kommen jetzt zu diesem skandalösen Mord. Um diesen politischen Zusammenhang dann zu erklären, was das alles, weil das ist ja eigentlich, man könnte auch sagen, ja, Provinzpolitiker. Ja, das hat aber bundesdeutsche, wie da die Politiker.
International so.
Genau, wie da die Politiker auch miteinander umgegangen sind und so weiter und so fort. Jedenfalls ist er dann, wollte er sich mit einem Informanten treffen.
Wer?
Der Uwe Barsche.
Ja.
Er wollte sich mit einem Informanten treffen, der ihn angerufen hat und gesagt hat, ich kann Sachen vorlegen, von denen hervorgeht, dass der mehr oder weniger auf eigene Faust das gemacht hat, dieser Medienreferent, und du da gar nicht so viel von wusstest.
Ja.
Und mit dem wollte er sich dann treffen und in Genf, und er hat sich dann auch in diesem Hotel eingemietet, Beau Rivage heißt das, ne? Was heißt das? Rivage heißt, glaube ich, Küste.
Bon Rivage oder?
Bon Rivage.
Keine Ahnung.
Schöne Küste heißt das.
Ja.
Ne? Und in dem Hotel hat er sich dann eingemietet und wollte sich dann irgendwie mit einem treffen, aber man weiß gar nicht genau, gab es den überhaupt, hat er sich das eingebildet oder hat er sich das quasi, hat er das alles inszeniert, der Barschel, um einen möglichst guten Abtritt zu haben oder so. Jedenfalls Stern kam dann am nächsten, die Sternreporter wollten in sein Hotel und haben den dann tot in der Badewanne gefunden. Und
wie sind die einfach ins Hotelzimmer rein, oder?
Ja, die haben ja den quasi auch immer verfolgt und haben dann von anderen gehört, der ist da eingecheckt und so weiter, und dann, was hat er für ein Zimmer? Und
das waren die Ersten, die den dann gesehen haben.
Das waren die Ersten, die den gesehen haben, haben dann irgendwie geklopft, ja, hallo, ne, reingegangen.
Und dann haben die das Bild gemacht. Ne?
Genau.
Und daher kommt dieses Bild, oder was?
Dieses
mega berühmte Bild.
Ja.
Was nie an die Presse sonst gegangen wäre.
Was nie an die Presse sonst?
Ich meine, wenn die Polizei da zuerst gewesen wäre, dann wäre das alles. Wäre nie ein Bild an die Öffentlichkeit gekommen.
Ja, vor allen Dingen, die einzigen Tatortfotos sind die Fotos von dem Stern, weil die Polizeifotos verschwunden, nichts geworden.
Echt?
Ja. Da gibt es viele Ungereimtheiten, so von wegen, viele Medikamente im Blut gehabt.
Ja.
Und dann aber, wo sind denn diese Verpackungen? Wo sind hier, wo sind die Sachen, die dann, da muss doch hier Müll davon liegen. Oder,
ja, aber man sagt doch, der hätte Selbstmord begangen.
Davon geht man aus, weil es keine bessere Erklärung gibt. Aber es gibt viele Ungereimtheiten.
Wie hat er sich denn umgebracht? Ja. Ist er ertrunken oder was?
Nee, er ist nicht ertrunken. Er soll an einem Medikament.
Der lag doch in der Badewanne.
Ja, genau.
Aber mit Klamotten.
Mit Klamotten. Wasser eingelassen, Medikamente genommen, ins Wasser gegangen, tot.
Ja, aber man legt sich doch nicht mit Klamotten in die Badewanne.
Ja, ich weiß es auch nicht, warum man sich mit Klamotten in die Badewanne legt.
Ich habe mal ein Seminar gemacht über Gerichtsmedizin.
Ja.
Da waren wir dann auch in der Gerichtsmedizin, und dann lag dann tatsächlich eine Leiche auf dem Tisch. Und dann hieß es so, ja, diese Frau hat sich angeblich umgebracht, und zwar erhängt. Mhm. Und man sah natürlich auch noch die Abdrücke am Hals. Und da meinte er, ja, aber hier sind wir auf die Spur gekommen, dass diese Frau umgebracht wurde. Die hat sich gar nicht erhängt. Das war nur ein vorgetäuschter Selbstmord. Und weißt du, wie die einen Indiz gefunden haben, dass die sich nicht erhängt hat selber? Weil die Gerichtsmediziner meinten, selbst wenn du dich selber umbringst und erhängst, dann nimmst du vorher die Haare und nimmst die so aus der Schlaufe raus.
Ach so.
Und dann quasi das,
aus Reflex, weil man es immer so macht. Ne?
Ja, das ist einfach so eine, selbst dann noch macht man sowas, weil man sagt, ja, es muss ja alles sitzen.
Ja.
Aber die haben die Haare noch in der Schlinge gefunden. Und das war für die ein Indiz zu sagen, ey, Moment mal, das ist nicht normal.
Die hatte einer rumgelegt.
Die hatte einer dann inszeniert da reingelegt und so getan, als hätte ich es umgebracht. Und so sind die der Geschichte auf die Schliche gekommen. Nur jetzt mal so als kleines.
Ja. Ja, bei dem Fall Barschel ist die große Frage, hat er sich diesen Medikamentencocktail selber gegeben oder wurde er ihm verabreicht? Weil es gibt dann auch Hinweise, die sagen, das, was der da genommen hat in dieser Reihenfolge, dann ist man so betäubt, dann kann man gar nicht mehr machen, wie noch Wein trinken und in die Badewanne gehen und die voll mit Wasser machen. Also man wäre dann schon so betäubt, dass das eigentlich gar nicht mehr möglich wäre. Aber andere Indizien sagen dann halt, wenn die den dann den Cocktail verabreicht haben und in die Wanne gelegt haben, warum haben die den dann nicht noch unter Wasser gedrückt? Der Kopf war über Wasser.
Aber der ist doch ertrunken, oder?
Nein, der ist nicht ertrunken.
Woran ist der gestorben? An dem Cocktail?
An den Medikamenten. Überdosis Medikamente. Das ist die Todesursache. Aber es gibt dann halt auch welche, die sagen, das sind so viele Medikamente gewesen. Und man sieht das dann halt auch in dem Blut, wie sich das so abbaut und so weiter.
Dass er sich gar nicht mehr hätte da reinlegen
können. Genau, und dass der gar nicht danach noch irgendwas anderes hätte nehmen können. Was aber in dem Blutbild...
Und hat man nicht, das habe ich doch mal irgendwie gelesen, hat man da nicht noch Fußabdrücke gefunden, die nicht von ihm waren?
Es gibt wohl einen blutigen Fußabdruck, der nicht zuzuordnen ist. Aber man weiß nicht, ist der jetzt vielleicht von einem Sternreporter gewesen? Oder von... Da kann man auch direkt so viele Polizei rein und so weiter.
Aber die Sternreporter, die wurden da wahrscheinlich auch befragt und dann deren Schuhe untersucht.
Ich glaube, es gibt Bilder, wo man einen Fleck sieht. Und das ist aber nicht genau genug, weil es gibt halt keine Tatortfotos, außer diese vom Stern, weil die offiziellen Polizeifotos verschwunden sind oder nichts geworden sind. Technisch nicht vorhanden. Und deswegen
das ist
kann
schon
man,
merkwürdig.
Ja, deswegen kann man diesen Fleck nicht genauer nochmal rekonstruieren, was das dann jetzt sein soll.
Meine andere Frage, wer soll denn Interesse daran gehabt haben, den umzubringen? Kann man das sagen?
Ja.
Es wird doch gemunkelt, dass das ist so lange her, aber ich habe mal diese deutsche Verfilmung gesehen. Die war sehr, 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 sehr gut.
Ja, der Fall, die Akte Barschel war das.
Die Akte Barschel, an der Stelle ganz kurz.
Spoiler. Alarm.
Da war die Hauptrolle ein Journalist,
ja,
der diesen Fall aufgedeckt hat. Ich glaube, der hat aber damals für den Spiegel gearbeitet.
Nee, das war eine Provinzzeitung vom Norden.
Ach genau, das war so eine Nord, ja, genau, ja. So irgendwas vom Norden. Und weiß ich noch, und dieser Journalist ist dann irgendwie auf die Schliche gekommen, dass da der amerikanische Geheimdienst involviert war.
Also
das habe ich nicht verstanden.
Es gibt Hinweise darauf, dass der auch mit an Waffengeschäften irgendwie beteiligt gewesen wäre. Irgendwelche mehr oder weniger halblegalen U-Boot-Verkäufe nach Südafrika oder so, die an irgendeiner Werft aus Schleswig-Holstein dann verkauft worden sind, wo er seine Finger mit im Spiel gehabt haben soll oder nicht. Ja, das ist der kriminalistische Hintergrund, dass er sich da vielleicht in Kreise begeben hat und Dinge wusste und deswegen umgebracht wurde.
Dinge wusste, die nicht an die Öffentlichkeit sollten. Genau. Und er war wohl auch kurz davor, irgendwas zu veröffentlichen, oder? War das nicht so?
Nee, das weiß ich nicht. Aber weißt du was?
Doch, da war irgendeine Konferenz oder so, die stand bevor oder so. Da haben die den.
Ja, er sollte am nächsten Tag im Untersuchungsausschuss aussagen.
Genau.
Ja. Und zwar sollte.
Ja, das ist doch eigentlich klar, dass die ihn umgebracht haben, oder?
Ja, aber der Untersuchungsausschuss, der ging um den Wahlkampf, okay, um diese Bespitzelung. Ich glaube, der Druck war einfach so groß auf dem, dass der dann einen Abtritt haben wollte, der auch irgendwie mysteriös und
aber
so weiter.
Aber eigentlich perfekt inszeniert, wenn das wirklich jetzt doch Selbstmord war, dann ist das ja das Beste, was einem Politiker, weil Selbstmord ist ja irgendwie so eine Schachmattkarte, so.
Ja.
Ich ziehe mich aus der Schlinge, aber so ein bisschen unehrenhaft.
Ja.
Und das ist ja dann perfekt, wie der das inszeniert hat, dass man dann im Nachhinein noch so eine Verschwörungstheorie da drum herum strickt und sagt, naja, vielleicht wurde er ja auch umgebracht.
Mhm.
Das ist ja das Beste, was einem dann passieren könnte eigentlich.
Wusstest du eigentlich, dass der mal einen Flugzeugabsturz überlebt hat? Irgendwie 2 Jahre vorher?
Nee.
Ist der mit einer irgendwie eine kleine Maschine von Lübeck nach Hannover oder so. Mhm. Kleine Maschine, 2 Piloten und 2 Personenschützer sind bei dem Flugzeugunglück gestorben und es waren nur 5 Leute an Bord und er hat überlebt. Relativ verletzt.
Vielleicht war das ja auch schon.
Mittelschwer verletzt.
War
aber
das vielleicht auch schon ein Anschlag?
Keine Ahnung, weiß man nicht. Das ist irgendwie schlechte Sicht, Nebel. Jedenfalls ist ein Flugzeug abgestürzt und er hat einen Flugzeugabsturz überlebt. Mega krass, oder?
Ja. Und dann in der Badewanne ersoffen.
Ja.
Oder gestorben.
Also es ist so, diese Politikerkarrieren von oben nach ganz unten, das kann verdammt schnell gehen, ne?
Du meinst, das kann natürlich auch sein.
Dass er es nicht verkraftet hat.
Ich glaube eher, das habe ich glaube ich auch mal so, jetzt erinnere ich mich wieder so ein bisschen, wenn du so ehrgeizig bist, so unfassbar stringent dein Leben aufbaust, ja. So alles, jeder Baustein baut auf den nächsten auf, nie Rückschritte, immer nur Karriere, Leiter nach oben, mhm. 2 Doktortitel, total unfassbar diszipliniert und ein Schritt nach dem anderen und immer weiter aufbaust.
Und dann verliert man die Kontrolle.
Und dann ist die Fallhöhe so unglaublich groß, dass dir dann der Boden unter den Füßen weggezogen wird und dann rutschst du da runter und dann kommst du mit dieser neuen Situation nicht mehr klar.
Ja.
Weil du sagst, ich bin hier im Nichts gelandet und wollte immer ganz, ganz, ganz weit nach oben. Ich glaube, er wollte sogar irgendwann Bundeskanzler werden.
Das weiß ich nicht, was da seine Karriere vorgesehen
hat. Und dass die damit nicht, dass das einfach so ein Ego-Knick ist, damit kommen die nicht klar. Und dann, das spricht ja dann doch wieder für Selbstmord.
Also du musst dir das nochmal angucken und damit schließt sich jetzt die Akte Barschel, wie er quasi vor der Presse sein Ehrenwort bekundet, dass er damit nichts zu tun hat mit dieser Bespitzelung von Björn Engholm und hat, wie er dann quasi in sich zusammensackt, da sieht man, dass die Lüge so übermächtig auf seinen Schultern lastet, dass sie ihn richtig runterdrückt. Er beendet dann den Satz und sackt so richtig in sich zusammen und man merkt, er schüttelt auch so den Kopf, als würde er sagen, was habe ich da für eine Scheiße gebaut?
Naja, also.
Damit kam er nicht mehr klar, glaube ich. Mit diesem Karriere-Knick.
Oder das ist schon.
Mehr als ein Knick gewesen.
Ja, es ist, aber irgendwie ist es auch, ich weiß nicht, ich kann das nicht nachvollziehen. Also, wenn es dann wirklich doch Selbstmord war, ich weiß nicht, also man, das Leben ist doch noch so, hat noch so viel zu bieten.
Ja.
Ja, ich finde sogar, selbst als Harzer, kannst du wahrscheinlich, oder ich behaupte jetzt einfach mal, wirklich noch ein schönes Leben haben. Ein wunderschönes Leben. Es ist alles das Schönste, die meisten schönen Dinge im Leben kosten nichts.
Das stimmt. Aber das ist so eine öffentliche Person, die dann so den Boden unter den Füßen verliert, wo man sagt, hier, vor der ganzen Medienwelt bin ich der Lüge und des Betrugs ertappt. Da ist auch die Scham vielleicht auch so groß, ne? Scham kann so riesengroß sein, dass man.
Damals war das wahrscheinlich auch noch alles, da war ja all die Gesellschaft noch viel verkorkster. Da waren die Ehrenkodexe und sowas hatte viel mehr bedeutet. Gesicht zu verlieren, war da noch damals noch was viel. Das
kann sein.
Ja, ich meine, guck dir Gutenberg an, der hat seine dieser Politiker, der hat seine Doktorarbeit gefälscht. Riesenskandal, so ein Barschel hätte sich dann wahrscheinlich in die Badewanne gelegt. Ja. Und hätten einen Abgang gemacht und gesagt, damit kann ich nicht mehr leben. Und so ein Gutenberg, der sagt, alles klar, dann gehe ich nach Amerika und werde da Professor.
Ja.
Und lebe eben dann gerade.
Kaufe ich mir eben einen anderen Doktortitel.
Ja, oder.
Wer braucht schon Deutschland?
Ja. Da kennt mich keiner. Supi. Also, ne? Ich weiß, es gibt ja diese Theorien mit klar. Also, es ist merkwürdig.
Ja, bei solchen Sachen, man sucht halt natürlich auch.
Es ist merkwürdig, dass man nicht sagen kann, wie ist er wirklich gestorben.
Ja. Man sucht ja dann auch nach einer Begründung und man sucht nach Hintergründen, wo es vielleicht keine gibt. Das ist vielleicht, oft ist es ja viel profaner, als es dann in. Es ist viel profaner, als man denkt, dass der wirklich sich umgebracht hat. Weil er.
Ich verstehe auch nicht, warum legt man sich, wenn man ganz viel Betäubungsmittel getrunken hat und so, warum, wenn man dann merkt, mir geht's jetzt irgendwie, ich bin total bedröhnt und warum auch immer, warum legt, oder auch selbst wenn man dann sagt, ich will mich umbringen, wieso legt man sich dann in die Badewanne? Obwohl, das macht dann Sinn, weil ich dann ja dann ersaufen würde.
Ja, genau.
Ja, vielleicht ist es auch so gewesen, dass er gesagt hat, ich nehme das ganze Betäubungsmittel und lege mich dann in die Wanne und dann ersaufe ich.
Es gibt ja auch von so Sterbehilfeorganisationen so ein Vorgehen, wenn du human aus dem Leben scheiden willst. Und das ist es auch quasi, was er gemacht hat. Diese Medikamente nehmen, sich in die Badewanne legen, die Körpertemperatur sinkt in der Badewanne, du dämmerst ein und entweder sackst du runter und ertrinkst oder du stirbst halt schläfst halt ein und wachst nicht mehr auf.
Nur damals gab es noch kein Internet. Also googeln konnte er das nicht.
Aber es gab auf jeden Fall, er war ja in der Schweiz auch, ne?
Ja.
Die Schweiz hat ja da, vielleicht hat er auch einen Sterbehelfer gehabt oder so. Das ist alles, liegt im Dunkeln. Und das ist ja auch das Faszinierende, dass man es nicht herausfindet, was ist wirklich passiert.
Ne? Bis heute nicht.
Bis heute nicht.
Bis heute weiß man nicht, was passiert ist.
Genau.
Und man wird es auch nicht rauskriegen, oder was?
Es gibt nur Indizien, man vermutet nur, aber...
Und er hat auch nicht seiner Frau irgendwie mal was gesagt?
Kein Abschiedsbrief. Das ist ja das Tragische auch, ne? Sich umzubringen, ohne eine Nachricht zu hinterlassen.
Ja.
Wer macht das? Wer macht das?
Das spricht eigentlich auch eher nicht.
Ja.
Für Selbstmord.
Aber vielleicht, weil er war auch ein eitler Mensch, vielleicht war das Ego größer, etwas Mysteriöses zu hinterlassen. Ne?
Klingt für mich auch so ein bisschen nach Kennedy, ne? Weiß man auch nicht. Der war's. Aber gut, der hat sich nicht umgebracht. Hochinteressanter Fall. An der Stelle.
Wir bleiben dran an dem Fall, ne?
Absolut, wir bleiben dran. Wenn neue Infos kommen, werdet ihr sie als erstes in unserem Talk erfahren. Die brisanten Infos. Und
jetzt kommen wir zum nächsten Fall, oder?
Jetzt kommen wir zum nächsten Fall. Und zwar. Das ist ein Fall, der nicht diese Reichweite hatte, diese gesellschaftliche, bedeutungsvolle Reichweite.
Aber nicht minder tragisch.
Aber nicht minder tragisch und hochinteressant. Den habe ich selbst quasi erlebt als Reporter. Ich war damals hier im lokalen Reporter und ich fange mal vorne an. Eine Frage vorweg, auch an die Hörer und auch an dich.
Mhm.
Ich stelle die Frage jetzt vorweg und dann schildere ich dir den Fall. Die Frage, die ich dir stelle, ist: Ob du meinst, ich beschreibe gleich den Fall, ob dieser Mann verurteilt wird oder nicht.
Okay, das wirst du nachher dann nochmal fragen und ich muss so genau hinhören.
Genau, überleg dir jetzt, hörst dir an und dann überleg dir, was passieren wird.
Okay, bin gespannt.
Also der Fall ist eigentlich relativ einfach. Ein Mann, Ehemann verheiratet mit einer Frau und die Frau, also es geht eigentlich um die Frau. Und sie hatte auch verschiedene Freunde, Bekannte, stand mitten im Leben, hatte zwei Töchter und war verheiratet mit einem Mann. Die Töchter waren aber nicht von ihrem Mann, mit dem sie verheiratet war, sondern von einem. Und sie hat gearbeitet in einem Supermarkt an der Kasse. Und eines Abends ist sie wie immer an ihr Auto gegangen und ist vom Supermarkt weggefahren. Man weiß nicht so genau, wohin. Aber der Ehemann meinte, doch, sie wäre noch nach Hause gekommen. Die Leute, die Kollegen haben sie dann ab da nicht mehr gesehen. Und das ging dann so einige Tage, tauchte sie dann nicht auf der Arbeit auf und so. Und irgendwann hieß es so, wo ist die Frau? Und dann wurde so allmählich auch die Polizei interessiert und hat sich überlegt, ja, wo ist die denn und so? Und der Ehemann meinte auch, ja, die ist nicht mehr da. Und haben die sich überlegt, wo ist die? Wo kann die sein? Und plötzlich war sie verschwunden. Keiner wusste, wo sie war.
Das erinnert schon ein bisschen so an den Fall mit dem, ne?
Ja,
ich habe zuerst gedacht,
es ist, aber
ist das die
Fall.
Story?
Das ist nein, es ist ein anderer Fall.
Weil da war ja auch eine Frau.
Genau, es ist ähnliche
weg.
Konstellation, aber sie war plötzlich weg. Und die Polizei hat sich dann überlegt, okay, wo ist sie? Und auch der Ehemann hat gesagt, die ist weg, keine Ahnung. Der Ehemann meinte dann wohl, kann gut sein, dass sie auch mit einem anderen Typen weg ist, oder? Ich weiß es nicht. Obwohl, das hat er gar nicht mehr gesagt. Genau, das stimmt gar nicht. Das war der andere Fall, ja.
Mhm.
Er hat einfach gesagt, ja, die ist einfach weg. So. Und dann hat die Polizei gesagt, okay, das kann ja nicht sein. Und dann haben die angefangen zu suchen. Und dann haben die gecheckt und geguckt. Und dann wurde das immer brisanter. Und das war hier bei uns in der Umgebung, hier, also im Rheinland. Und dann haben die auch gesucht, haben die 100 diese Hundertschaften losgeschickt durch den Wald, da wo die gewohnt hat. Die haben die durchsucht mit Spürhunden, immer wieder Waldstücke durchforstet, eine Riesenaktion mit Hubschraubern.
Ist das jemals vorgekommen,
die haben eine unfassbare Suchaktion gestartet, weil das so eine Eigendynamik genommen
hat. Stefan, ist aber...
Ja, diese Frau wurde gesucht hier in der Umgebung, die Medien sind drauf angesprungen, also wo ist die, das kann ja nicht sein.
Diese Suchaktionen, haben die jemals zu einem Erfolg geführt, weil man hört dann immer, was die alles machen und so Tornados mit Wärmebildkameras, man findet nichts und irgendwie zwei Jahre später Pilzsammler findet die.
Ja, gut, man tut halt was, weil man sagt ja irgendwo, selbst wenn sie umgebracht wurde, man will ja die Leiche finden.
Ja, das muss man ja auch.
Man will
das
ja die Leiche finden.
Genau.
Und es war schon, es kochte schon so im Raum, ja.
Aber meistens ist es ja ein Zufallsfund.
Man schätzt, dass die Opfer eines Gewaltverbrechens geworden ist, weil so einfach weg, ohne Abschiedsbrief, zwei Kinder, wer geht denn einfach so? Ja, selbst wenn du sagst, ich verpiss mich irgendwo hin mit einem Lover sonst wohin, macht man noch einen Abschluss, irgendwas passiert oder was auch immer die Polizei damals auch gesagt hat, ich hatte damals auch mit denen geredet und so, die meinten so, ja, wenn gar keine Kontobewegungen mehr passiert, dass die haben dann nachher geguckt, ob Kontobewegungen noch stattfinden, Telefonzellen von Handys einfangen und.
Da telefoniert du, nicht, die hebt kein Geld, auch keine
mehr,
Kreditkarte.
Keine Bewegung mehr auf den Konten, nichts mehr. Ja, das ist ungewöhnlich. Das riecht nach Gewaltverbrechen. Ja. Und
wer durchbrennt, hinterlässt Spuren.
Genau. Und die haben den Fischweiher mit Tauchern sind sie in den Fischweiher runter, haben alles abgesucht. Bachläufe, Wärmebildkameras, nichts gefunden. Und Kollegen aus dem Supermarkt, wo sie gearbeitet hat, meinte, ja, da war ja so ein Verehrer, wäre da gewesen. Die meinten so, der wäre komisch. Der hat die immer zum Kaffee aufgefordert, hat sie gefragt, ob sie nicht Kaffee mit ihm trinken will. Sie hätte ihn versetzt und wollte aber nichts von ihm und so. Und
ja, was heißt versetzt? Die ist ja, war ja verheiratet, hat gesagt,
genau,
kein Interesse.
Kein Interesse.
Oder so.
Und dann kam der ins Visier und dann haben die den sich vorgeknüpft und so. Ja, war aber nicht viel dran und so. Und dann ging das immer so weiter. Und dann ist so ein Jahr ins Land gezogen. Natürlich haben die auch gesagt, naja, vielleicht ist ja auch der oft ist der Ehemann irgendwie dran. Ich sag mal, es kann gut sein, der Ehemann kommt oft in
Täter
Frage.
Täter sind meistens in der Familie
genau,
zu suchen.
Genau, weil entweder es ist ein Gewaltverbrechen, Überfall, irgendwas, aber dann hätte man die Leiche gefunden.
Mhm.
Wahrscheinlich. Aber gut, der Ehemann war natürlich auch noch im Visier. Weil sowas kann auch gut passieren, dass da irgendwie ein Streit war, Beziehungstat und. Die haben den natürlich auch gefragt. Der meinte ganz klar, nö, die war plötzlich weg. Ich weiß nicht, wo sie war. Weg war sie. Und er meinte, diese wäre wohl mit irgendeinem Lover durch oder so. Und die haben auch nichts gefunden. Keine Indizien. Gar nichts. Und dann?
Ja, aber das mit dem Lover, das hat er nur vermutet. Ganz schwach
hat
vermutet.
Klar, der hatte ja keine Anhaltspunkte.
Weil da deutete ja auch nichts drauf hin.
Genau. Und dann ging das so ein Jahr ins Land, nichts passiert. Dann war aber eine alte Freundin von dieser verschwundenen Frau, die hat sich gesagt, ich will das jetzt rauskriegen.
Mhm.
Und dann hat die sich an den Ehemann rangemacht.
Okay.
Hat den gedatet.
Mhm.
Und dann sind die zusammengekommen. Und dann war die mit dem zusammen. Haben in der Wohnung.
Die hat quasi eine Beziehung mit dem Verdächtigen eingegangen.
Nee, verdächtig war er nicht, aber er war so auch mal, kam mal so im Rahmen der Aufklärung.
Aber sie hat ihn doch verdächtigt, sonst hätte sie sich doch nicht an ihn rangemacht.
Sie hat sich schon gedacht, da ist was dran.
Okay, kein offiziell Verdächtiger.
Ja, weil sie wusste, sie war ja die Freundin von ihr und sie wusste, da gab es Streit.
Ja.
Da gab es Streit. Und sie wollte wohl auch ausziehen. Sie hatte wohl schon eine Wohnung angemietet und so. Ne? Und
wusste dann, die beste Freundin.
Genau, und dann,
ne?
Das wusste die schon so und dann hat die sich an den Rand gemacht.
Okay, und ist mit ihm zusammengekommen.
Ist mit ihm zusammengekommen. Ja. Und dann war die mit ihm zusammen und dann hat die den gelöchert und gefragt, sag mal, jetzt erzähl, jetzt kommen mal Butter bei die Fische. Und du kannst es mir auch erzählen und ganz ehrlich. Und die waren richtig zusammen, die hatten Sex und alles.
Ja. Ich vermute es auch sowieso schon. Jetzt sag doch mal, was ist da genau passiert?
Und, so. Und irgendwann kam der raus mit der Story und meinte so, ja, du hast recht, ich habe die umgebracht.
Aber wie mutig ist das denn, wenn sie es schon vermutet?
Die hat sich mit diesem Mörder von, mit dem mutmaßlichen Mörder von ihrer Freundin ins Bett gelegt und so. Und das in der Gerichtsverhandlung, ich war ja Reporter in der Gerichtsverhandlung, in der Gerichtsverhandlung kam raus, die hatte, beim Sex hat er ihr ins Ohr geflüstert, was ihre letzten Worte waren.
Ach du,
beim Sex? Beim Sex hat er ihr ins Ohr geflüstert, die letzten Worte wären gewesen, ich hab dir doch nichts getan. Und solche Sachen, wirklich, Ich saß in der Gerichtsverhandlung, das kam alles so an die Öffentlichkeit, ne? Und ich saß da auch so und dachte so, boah, mein lieber Mann, das ist aber ganz schön ordentlich.
Warum sagt er das beim Sex? Das muss doch dann ihn auch irgendwie.
Weil angeblich meinte er dann so vor Gericht, sie hätte auf diese Storys gestanden. Sie wollte das unbedingt. Die hat das so ein bisschen drauf gestanden, so dieses Verruchte, so, hey, erzähl mir nochmal diese Gruselgeschichte. Die wollte diese Gruselgeschichten hören.
Und er behauptet, ich habe das quasi erfunden, um sie
und
halt zu befriedigen.
Genau. Und er meinte so, ey, ich habe das nur erzählt, weil die das immer hören wollte. Unbedingt und so. Und, und dann ging das so immer weiter. Er hat nach wie vor behauptet, ich war es nicht. Und sie hat ihn immer weiter, sie war ganz lange mit ihm zusammen und hat dann peu à peu immer mehr Details von ihm auch rausgesaugt und so. Und dann ist sie irgendwann zur Polizei gegangen, hat der Polizei gesagt, pass mal auf, ich habe das ganze Geständnis von dem. Und dann wurde die Polizei so langsam hellhörig, hat gesagt, wie lautet denn das Geständnis? Ja, so und so und so. Und das Kuriose an dem Fall ist, nirgends, nowhere wurde eine Leiche gefunden. Nichts. Und die Frau hat auch gefragt, was hast du denn mit der Leiche gemacht? Und er hat dann erzählt, tja, der hat im Krankenhaus gearbeitet und meinte, die habe ich im Badezimmer zerschnitten, in Plastiksäcke gesteckt und bin mit der, er war Koch in einer Krankenhausklinik.
Krankenhausabfall.
Bin ins Krankenhaus mit den Säcken und hab die im Küchenmüll entsorgt. Und den Kopf hätte er als Trophäe irgendwo vergraben. Das hatte er aber nicht erzählt. Wo? Und das ist natürlich ein Ding, ne? Und die Polizei hat dann, sie ist dann zur Polizei, hat das erzählt und so, und die so, okay, interessant. Und dann hat die Polizei und auch die Staatsanwaltschaft sich überlegt, was machen wir denn jetzt mit dem Fall? Ich meine, kann man sowas anklagen? Es gibt keine Leiche.
Also das Ganze ging ja vor Gericht.
Der Fall hieß in den Medien immer Mord ohne Leiche.
Das Ganze ging ja vor Gericht natürlich. Du warst ja da als Reporter.
Genau. Und irgendwann hat die Staatsanwaltschaft gesagt, okay, wir machen das jetzt.
Ja.
Und wir klagen den jetzt an.
Und das machen die ja auch nur, wenn sie Aussicht auf Erfolg haben. Sachen, die keine Erfolgsaussichten haben.
Es muss eine realistische Chance bestehen, dass dieser Mann verurteilt werden kann.
Ja.
Und das hat die Staatsanwaltschaft gesehen. Die hat gesagt, die Indizien sind so groß, da ist so viel Indizien, also da sind so viel, Beweise gibt es ja nicht. Weil Beweis wäre
die Leiche.
Beweis wäre die Leiche.
Oder Mordwerkzeug.
Oder Mordwerkzeug, Blutspritzer im Haus, irgendwas. Im Badezimmer, Blutspritzer, irgendwas. Es gab nur Indizien.
Mhm.
Und ein Indiz war natürlich dieses unglaubliche Geständnis.
Aber was ist denn das stärkste Indiz gewesen?
Das stärkste Indiz war tatsächlich das, was er seiner neuen Freundin erzählt hat.
Aber auch etwas, was man so ein bisschen nachvollziehen kann, wie zum Beispiel das mit der Küche
Gute Frage. Es gab so ein paar Indizien, wo die auch gesagt haben, ey, das ist kein Zufall mehr. Das kann nicht einfach nur eine Geschichte sein.
Täterwissen.
Zum Beispiel. Na, Täterwissen gibt's nur, wenn man eine Leiche hat.
Okay.
Da kannst du nur Täterwissen kann man nur nachvollziehen, wenn man eine Leiche hat.
Ja.
Also das nicht. Aber Indizien halt, so kleine, nicht Beweise, aber so Hinweise, so das könnte es sein.
Hat er denn auch gesagt, wie, aber sie
erwürgt
hat?
Ein Indiz ist ja quasi ein abgeschwächter Beweis.
Ah, okay.
Und wenn man jetzt ganz viele Indizien hat, dann reicht das für eine Anklage und vielleicht auch für eine Verurteilung. Und dann kommen wir jetzt zu unserer Anfangsfrage gleich.
Ich möchte aber erst wissen, was hat er gesagt, wie er sie umgebracht hat? Erwürgt, erstickt, stochen?
Ja, das hat er ihr auch erzählt. Es kam zu einem Streit, es ging um Geld, sie hatten immer Geldprobleme und das stimmt auch.
Sie wollte auch ausziehen.
Sie hat schon eine Wohnung angemietet, auch das stimmt, konnte man nachweisen. Auch hier Indizien, aber keine Beweise.
Ja.
Wenn du eine Wohnung anmietest, das ist noch kein Beweis, dass du deine Frau umgebracht hast.
Ja.
Ne? Aber irgendwas war da los.
Willst
du einen 11 Jahre in den Knast schicken, weil deine Frau eine Wohnung angemietet hat? So einfach geht das nicht. Deshalb auch hier, und dann auch wieder, was ist noch passiert? Er hat das dann ihr erzählt. Es gab einen Streit. Es ging um Geld, es ging um auch darum, dass sie wohl einen neuen da im Spiel gehabt hätte und. Und dann hätte sie ihn irgendwie angeschnauzt, er wäre ins Bett gegangen, hat er erzählt, dann kam es, was er jetzt dieser Frau erzählt hat.
Mhm.
Dann kam es wieder zum Streit, dann hat er sie irgendwie, dann wurde er übergrifflich und dann hat er sie irgendwie die Treppe runtergeschmissen. Dann lag sie unten und sie war so ein bisschen benommen und dann hat er versucht, ihr das Genick unten zu brechen. Das hat aber nicht funktioniert, dann hat er sie gewürgt, dann war sie immer noch nicht tot, aber bewusstlos. Dann hat er sie wieder nach oben geschleppt ins Ehebett und hat sie dann endgültig im Ehebett erwürgt.
Mhm.
Und da ist sie dann quasi gestorben, da hat er sie umgebracht. So hat er das erzählt. Dann hat er am nächsten Tag, es gab ja noch eine Tochter im Haus, die war an dem Abend nicht da, aber die hat natürlich dann dort geschlafen und am nächsten Tag, wer hätte er der Tochter erzählt, ich muss Zeitung austragen oder Holz hacken oder sowas und wäre dann rausgefahren und wäre nach ein paar Stunden wiedergekommen. Und die Tochter hat gefragt, wo warst du? Und er hätte gesagt, ja, ich habe Holz gehackt.
Und das konnte die Tochter auch quasi bestätigen?
Das konnte die bestätigen. Und er hätte dann in der Zeit wohl die Frau in Badezimmer zerstückeln, in Plastiksäcke und dann irgendwo irgendwie ins Auto und dann am nächsten Morgen in die Krankenhausklinik. So. Und ein weiteres Indiz war zum Beispiel, hat die Polizei auch so gesehen und die Staatsanwaltschaft auch so, dass er danach, nach dieser Tat, dieser mutmaßlichen Tat, sein komplettes Badezimmer renoviert hat. Der hat alles rausgemacht. Kacheln, Badezimmer, alles. Komplett neu gemacht. Und noch während die Ermittlungen liefen und die Polizei angekündigt hat, wir kommen jetzt mal vorbei und gucken uns mal das Haus an, eventuell auch mit ein paar Spürhunden, hat er irgendwie einen Tag vorher die Matratze raus zerkleinert und auch in seinem Krankenhausklinikmüll vernichtet.
Mhm. Und das weiß man nicht, aber die Matratze war weg.
Nein, das weiß er. Das weiß man. Das ist bewiesen. Er hat die Matratze vernichtet und vor allen Dingen nicht ganz normal in einer Müllkippe, wo man das natürlich noch hätte nachverfolgen können. So, ja, wir gucken uns da mal die Matratze in der Müllkippe an, sondern auch wieder klein gemacht in seinem Krankenhausmüll.
Das ist ja Sondermüll auch.
Genau, ne? Sondermüll, das kommt direkt weg und so. Und auch da wieder ganz dubios. Also ganz, ganz krasser Zufall. Wieso, wenn die Polizei ankündigt, wir kommen mit Spürhunden vorbei, wieso reißt man plötzlich so eine Matratze aus seinem Zimmer, zerstückelt die und wirft die nicht ganz normal auf eine Müllkippe, wie es jeder andere macht, sondern vernichtet die im Krankenhausmüll? Das sind natürlich unglaubliche Indizien und genau deshalb hat die Staatsanwaltschaft dann irgendwann gesagt, wir klagen den jetzt an.
Also
und dann
ging der Prozess los. Es ist ja auch so, wenn die Frau vermisst wird, dann habe ich jetzt was Besseres zu tun, als mein Bad zu renovieren, sondern... hab da überhaupt.
Es ist halt ein total
das Indiz,
ungewöhnlicher Zufall.
Also ich glaube, also muss ich jetzt sagen, was ich denke.
Ja, sag mal.
Also ist es schwierig, finde ich. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass er es auf jeden Fall war. Die Indizien sprechen dafür. Aber ich bin mir nicht sicher, juristisch reicht das für die Verurteilung.
Genau,
reicht das für die Bewertung?
Genau das war der Fall. Ja. Und es hieß immer der Fall Mord ohne Leiche. Es stand im Raum, dass der Mann kurz davor, also es ist wirklich, irgendwann hieß es so, heute ist Urteilsverkündung. Alle Journalisten rein, saßen da.
Und keiner wusste Bescheid.
Und
keiner hatte.
Die meisten haben schon so geahnt, so.
Das wird nichts.
Das wird nichts. Ja. Das geht einfach nicht.
Und?
Du kannst nicht einen Typen 11 Jahre in den Knast schicken, ohne einen einzigen Beweis.
Aber er wurde in den Knast geschickt. Für den Richter war es klar.
Und jetzt kommt meine Frage. Ja. Was meinst du? Freispruch oder 11 Jahre Knast? Ich meine, jetzt mal nur mal eine Gegenfrage. Mhm. Stell dir doch mal vor, plötzlich nach 5 Jahren taucht die Frau auf der Bildfläche, oder nach 6 Jahren, der sitzt seit 6 Jahren im Knast, dann taucht die Frau plötzlich auf.
Kommt er wieder raus.
Und dann
und wird entschädigt.
Ja, Moment. Ja,
ist halt ein Justizirrtum.
Wir leben in einem Rechtsstaat.
Ja, deswegen wird er auch entschädigt.
Ja.
Er wurde ja auch nicht hingerichtet
wie
in den USA.
Weißt du, wie viel man pro...
20 Euro am Tag.
20 Euro am Tag pro Knasttag. Das ist ein Witz. Ja, ich meine ganz ehrlich, du sitzt 6 Jahre im Knast, du verlierst dein Gesicht, deinen Job, dein alles.
Ich weiß.
Ja, und stell dir mal vor, die tauchten nach 6 Jahren wieder auf und sagt, hallo, hier bin ich doch, ich war in Brasilien, hatte einen Lover, ich hatte keinen Bock mehr.
Ja. Das Urteil hat sich auch bestimmt keiner leicht gemacht, aber ich glaube...
Das war eine krasse Nummer.
Für die Richter war das ausreichend, um zu sagen, schuldig.
Wieso glaubst du das?
Weil die Indizien ausreichend waren. Sie sind quasi dem Antrag der Staatsanwaltschaft gefolgt und haben gesagt, im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil.
Naja, aber ich habe mich ja viel mit diesem Fall beschäftigt und ich hatte andere Fälle recherchiert, wo es tatsächlich auch zu so Sachen kam. Dass da gab es irgendwie den Schweinefall oder so. Da hieß es dann so, dass irgendwie so eine ganze Familie den Ehemann, ihren Vater getötet hätten und ihren Schwein zum Fraß vorgeworfen hätte und so. Ja, und da gab es auch keine Leiche und so. Und am Ende dann auch ähnlich und so. Und dann war es auch ganz dubios verurteilt. Und am Ende tauchte der noch auf und so.
Hey, da bin ich wieder.
Genau, so ähnlich war es. Oder er, die Leiche tauchte wohl, die Leiche damals tauchte von ihm in einem Weiher auf, in einem Auto, der war besoffen in den See gefahren. Ja. Und der lag unten und war 5 Jahre im See verschimmelt.
Oh Gott.
Ja, und die saßen im Knast.
Nicht,
und
nicht den Schwein verfüttert, sondern
den Schwein verfüttert.
Besoffen in den See gefallen.
Genau, besoffen in den See gefallen. Und die saßen irgendwie dann 3 Jahre oder so im Knast. So, zurück zum Fall. Ich komme morgens rein. Mhm. 9 Uhr Urteilsverkündung. Alle Journalisten sitzen da, die meisten rechnen mit Freispruch.
Du halbe Stunde zu spät? Nein.
Nein, um Gottes Willen. Ich sitze da, der Richter steht auf, Bitte aufstehen, der Richter verkündet sein Urteil. Der Angeklagte wird zu 11 Jahren Gefängnis verurteilt. Wegen Mord an seiner Ehefrau.
Ja.
Und da habe ich echt gestaunt. Das hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich nicht gedacht.
Warst du denn positiv auch überrascht? Oder warst du eher...
Nee, ich habe das ganz neutral. Neutral. Keine Ahnung. Also,
juristisch hat es dich interessiert, das reicht.
Also ich fand's gewagt. Also wie gesagt, er hat bis zur letzten Minute gesagt, ich habe diese Frau nicht umgebracht. Ich habe diese Geschichte nur erzählt. Die Frau hat sich an mich rangemacht, weil sie diese Storys... also die Frau war auch, muss man dazu sagen, in Mystery Talks unterwegs im Internet. Das sind so Talks, die war leicht esoterisch, verschwörerisch angehaucht. Die war schon so ein bisschen drauf, so mit Verschwörung und ich stehe auf so Geschichten. Ist eine schwierige Nummer. Und aber unter anderem, ich kann mich noch gut an das Urteil erinnern, einer der Hauptargumente der Richter war, ich habe es mir hier nochmal rausgeschrieben,
ja,
im Urteil, er hat ja ganz genau geschildert, wie er seine Frau umgebracht hat und dass er die Treppe runtergeworfen und dass das nicht funktioniert hat und dann hat er sie noch versucht, das Genick zu brechen, aber hat auch nicht funktioniert und dann nochmal erwürgt und dann noch hoch und so. Und die Richter haben gesagt, wer denkt sich so viel Versagen aus, wenn es nicht stattgefunden hat?
Mhm.
Ja. Also das war für die Richter...
So von wegen, wenn man sich das ausdenkt, wird das reibungsloser sein,
genau,
in der Geschichte.
Der würde sich das auch nicht so detailliert ausdenken.
Ja, ja.
So diese ganzen, auch was nicht geklappt hat und so.
Ja, ja.
Und die Indizien natürlich, diese unglaublichen Indizien mit der Matratze, mit dem Badezimmer. Und da gab es auch noch mehr Indizien. Oder auch die Frau hatte eine Tochter, die sie sehr liebte.
Ja.
Und wieso soll eine Frau plötzlich spurlos verschwinden, nie wieder ein Wort der Tochter sagen, nie wieder irgendwie der Tochter mal einen Abschiedsbrief, tschüss, irgendwas.
Passt einfach zu viel zusammen.
Passt alles nicht. Diese Geschichte, dem Mann war das zuzutrauen. Und er war auch aggressiv. Er war Hobby-Bodybuilder, Typ, Kraftprotz, unglaublich eifersüchtig, war alles bekannt, unglaublich eifersüchtig. Und dem sind die Nerven durchgebrannt.
Aber ich meine, diese ganzen Indizien passen da alle zusammen.
Und ja? Wo ist die Leiche? Ja, wo ist die Leiche? Er hatte 6 Stunden Zeit, die Leiche. Dieses Zeitfenster war 6 Stunden. Der Westerwald ist riesig. Der Westerwald ist riesengroß. Die Leiche liegt da wahrscheinlich heute noch und wird nie gefunden. So haben es auch die Richter gesagt. Irgendwo liegt sie verbuddelt.
Ist sie im Krankenhausmüll entsorgt worden?
Das haben die Richter nicht geglaubt.
Okay.
Das haben die Richter nicht geglaubt. Okay. Sie haben tatsächlich geglaubt, der hat die irgendwo im Westerwald vergraben. Ja. Warum jetzt genau, weiß ich nicht. Also so genau weiß ich jetzt auch nicht mehr. Aber krasse Nummer. Und ich habe mir dann gedacht so, boah, das ist hart. Ja.
Wäre interessant, wenn man da doch nochmal was findet an Leichenteilen. Skelettfragmente.
Wird man niemals finden. Aber verurteilt. Und an der Stelle muss ich der Vollständigkeit tatsächlich nochmal sagen, ich habe geschluckt, ich dachte, wow, der Mann saß 2 Jahre im Gefängnis, hat aber Revision eingelegt in seinem Fall und der Fall wurde dann nochmal 2 Jahre später von einem nächsthöheren Instanz eines neuen höheren Gerichtes aufgerollt und die Richter haben ihn dann freigesprochen.
Mhm.
Krasse Nummer, oder?
Ja. Also hat er quasi 2 Jahre gesessen. Für etwas, aber vielleicht...
Für etwas, was er vielleicht getan hat, vielleicht nicht getan hat, ich weiß es nicht. Aber da sieht man mal, wie schwierig das ist.
Ja.
Was hättest du gemacht? Hättest du nur den verurteilt?
Also ich bin kein Richter und ich weiß ja, dass es auch diese Regelung gibt, im Zweifel für den Angeklagten. Man muss sich absolut sicher sein. Ne?
Ja, nicht absolut. Es ist so...
Es darf keinen Zweifel geben.
Es darf kein ernstzunehmender Zweifel mehr...
Im Zweifel für den Angeklagten.
Minimalen Zweifel darf es noch gehen, aber nicht kein ernstzunehmender Zweifel. Also alle haben mit Freispruch gerechnet, weil einfach unser Rechtssystem wirklich in dubio pro reo und schwierig, ne? Also im Zweifel ist es dann halt so. Wenn er es halt einfach so geschickt angestellt hat, dann hat die Justiz halt Pech gehabt.
Mhm.
Dann hat die nichts gefunden und dann muss sie den Mörder laufen lassen. Irgendwo wäre es gerechter wahrscheinlich so, weil wir einfach in einem Rechtsstaat leben.
Ja,
und so ist es ja dann im Ende auch gewesen. Sie haben ihn dann ja nur wieder freigesprochen.
Man muss halt nicht seine Unschuld beweisen.
Aber vom Gefühl her, muss ich an der Stelle sagen, vom Gefühl her, ich sag jetzt nur mal vom Gefühl her, ich glaube auch, er hat sie umgebracht. Weil es gab nichts, nichts, nada. Es gab keinen Hinweis auf einen anderen. Ja, da war niemand im Spiel, wer das hätte sonst machen können. Niemand.
In den USA, die haben ja ein etwas anderes juristisches System, da ist das ja auch so, wenn man einmal freigesprochen worden ist für ein Verbrechen, kann man nicht für das gleiche Verbrechen noch einmal angeklagt werden. Wenn man einmal von einer Jury freigesprochen wird, dann kannst du quasi danach Geständnis machen.
Ja, das ist in Deutschland genauso.
Ach ja, wirklich?
Ganz genauso. Ja.
Ist doch irgendwie seltsam.
Ja, man braucht halt, es ist seltsam.
Wenn neue Beweise kommen.
Ja, gut, es gibt Unterschiede. Wenn neue Beweise kommen, keine Chance. Freispruch ist Freispruch. Ja, das ist die Rechtssicherheit. Irgendwann muss Rechtssicherheit bestehen. Ja. Und wenn die, deshalb wird ja den Polizisten immer so viel, die machen ja so viel falsch auch. Mhm. Die ermitteln dann so schnell und falsche Richtungen und oft sind die viel zu schnell in irgendwas oder
festgelegt.
Legen sich direkt auf einen bestimmten Täter fest und dann verballern die da ihr ganzes Pulver und plötzlich. Weil das Rechtssystem ist schon komplizierter, als man denkt. Und irgendwann merken die so, oh, wir sind jetzt am Punkt angekommen. Da kann der seinen Kopf aus der Schlinge ziehen und dann ist Rechtssicherheit und dann ist Ende. Da kann man nichts mehr machen.
Bei diesen NSU-Morden, da war das ja auch so. Da haben die gesagt, ach ja, komm, das ist Mord im Milieu. Da ist irgendwie krumme Geschäfte gemacht worden und da hat der eine Dönerladenbesitzer den anderen umgebracht, weil er nicht leiden konnte. Die haben ja gesagt, und die Bild-Zeitung, die hat diese Sachen ja auch als Dönermorde tituliert. Muss man sich mal vorstellen. Nur weil der einen Imbiss besitzt, ist das kein richtiger Mord, sondern nur ein Dönermord. Ne? Schon wieder ein Dönermord, schreibt in die Bild-Zeitung. Weil sich da irgendwelche Familien nicht leiden können und gegenseitig umbringen. Und was war es am Ende? Ein organisierter rechter Terror, die gezielt ausgesucht haben. Hat keiner ernsthaft ermittelt in diese Richtung. Oder wenn einer was gesagt hat, hieß es dann, ach komm, nein. Ist zu kompliziert, dahin zu ermitteln oder so. Ich weiß nicht. Wollten es nicht sehen.
Den Fall kenne ich gar nicht. Da will ich jetzt lieber nichts zu sagen. Also ich meine, ich weiß, wovon du redest und ich kenne das auch so ansatzweise, aber der läuft, sag mal, wie lange laufen die da die Gerichtswahl eigentlich schon? Seit 10 Jahren oder so, ne? Ist unfassbar.
Ich glaube,
seit 5 Jahren oder so laufen da die Gerichtsverhandlungen.
Sehr, sehr lange.
Das ist auch krass.
Ich bereite das fürs nächste Mal vor. Ich bringe einen dicken Ordner mit.
Ja. Ehrlich?
Ja.
Okay, dann
Crime, NSU beim nächsten Mal von mir.
Okay. Sehr gut. Dann freue ich mich aufs nächste Mal. Micha, das war Crime für heute.
Ja.
Zwei interessante Fälle. Wir bringen nochmal eine Crime-Story raus. Und an der Stelle, Micha, war schön mit dir zu reden.
Hat mir auch Spaß gemacht, mit dir zu reden, Stefan. Ich bin jetzt ganz leise auf einmal, aber ist kein Problem. Ist kein Problem, lass einfach laufen.
Nee, du bist überhaupt nicht leise.
Nicht?
Nein, du bist noch voll da.
Ah, gut.
Und dann schlaf gut.
Ja, es war mysteriös und spannend wieder.
Aber
ne?
Schlafen kannst du heute Nacht.
Ja, kann ich.
Auch alleine?
Ja, klar.
Okay.
Natürlich.
Dann
gute Nacht.
Süße Träume. Ciao.
Zart und bitter.
Zart und bitter.
Zart und bitter.